Die letzten Septembertage stehen vor der Tür und damit ist es nicht nur Zeit, endlich die Heizung aufzudrehen, es wird kalt, sondern die nasse Jahreszeit mit jeder Menge Games einzuleiten. Mein Name ist Anna Venus.
Und ich bin Freddy Mial. Wir stellen uns heute zum Beispiel dem Gaming-Wirtschaftsmodell, das uns für relativ wenig Inhalt sehr viel Geld aus der Tasche zieht. Games as a Service zeigt sich heute von seiner unschönsten Seite.
Dann machen wir eine Reise nach Japan, und zwar in das vorindustrielle Zeitalter, in die Zeit der Ninjas. Die gibt's nämlich zuhauf in Aragami 2, das haben wir angezockt, und ob sich das Game lohnt, das hören wir gleich.
Aber davor gehen wir noch von der alten japanischen Kultur zu neuen Traditionen. Den Arcades in Tokio. Die stehen aber schon länger vor einem größeren Problem. Was da gerade passiert, das klären wir jetzt und starten damit die neue Folge von Gamefreunde.
Die M94.5 Gamefreunde. Das Neueste aus der Welt des Gamings. Hören, was gezockt wird.
Letzten August, da hat die Videospielfirma Sega sehr, sehr schlechte Nachrichten für die Gaming-Szene aus Japan verkündet. Nämlich, dass die riesige Sega-Arcade Ikebukuro Gigo dass die riesige Sega-Arcade Ikebukuro Gigo ihre Türen für immer schließen muss.
Ja, und am 20. September war es dann auch schon leider soweit. Da haben sich dann doch trotzdem hunderte von Fans vor der legendären Spielehalle versammelt, um ihr nochmal einen letzten Abschied zu bereiten. Die Mitarbeiterinnen haben vor der Arcade ein Schild aufgehängt, auf dem vielen Dank für die 28 Jahre Treue stand. Es ist eigentlich wirklich schade, dass es nicht mehr hätten sein können.
Dabei ist 28 Jahre ja in der Gaming-Szene doch eine unglaublich lange Zeit. Umso krasser, dass die jetzt schließen musste. Der Manager der Ikebukuro Arcade hat am letzten Tag der Arcade eine Rede gehalten, in dem er dann den Fans auch erklärt hat, warum die Arcade überhaupt schließen muss. Also das liegt jetzt nicht an Corona oder so, könnte man ja denken, sondern einfach daran, dass ihr Mietvertrag nicht erneuert worden ist. Also umso dümmer eigentlich. Würde es an ihm liegen, würde er die Arcade für immer in Ikebukuro betreiben. Und das wünschen sich bestimmt auch ganz viele GamerInnen aus Tokio.
Ja, diese Video-Arcade war für viele Videospielfans ein Ort, wo sie sich nach der Schule oder der Arbeit mal eine Runde Spaß haben konnten oder neue Leute kennenlernen auch. Also ich war damals auch dort in dem ganzen Viertel und es ist schon so ein Teil von dem Stadtbild. Ich meine, ich war da auch um 12 Uhr mittags und dann waren da trotzdem Leute in diesen Arcades drin und haben halt, ihre Schule geschwänzt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ihre Zeit dort verbracht.
Waren sicher alle in der Mittagspause.
Ja, natürlich.
Aber das kann man sich bei uns ja auch überhaupt nicht vorstellen, so diese ganze Kultur. Und Spaß haben konnte man ganz, ganz bestimmt in dieser Arcade. Die war nämlich ganze 9 Stockwerke groß.
Ja, die sind riesig. Ich habe fast nicht mehr rausgefunden aus einer, weil man auch irgendwie nur über kleine Treppen dann ins nächste Stockwerk kommt. Das war ganz wie so ein Labyrinth fast.
Boah, ich würde da wahrscheinlich einfach übernachten wollen, weil sonst kannst du ja da die ganzen Spiele überhaupt nicht ausprobieren, die da zu zocken sind.
Also da kannst du wirklich Tage drin hocken. Und deswegen ist es ja auch so traurig, dass die irgendwie schließen, weil es ist so eine ganz eigene Experience irgendwie. Die Arcades sind nicht nur ein cooler Ort zum Abhängen, sondern auch ein wichtiger Teil von der ganzen Videospielkultur dort. Selbst wenn wir jetzt nicht mehr vorbeischauen können, sagen wir mir trotzdem danke, Sega, dass ihr fast 30 Jahre lang Gamerinnen ein kleines Paradies angeboten habt.
Vor einer Woche ist Aragami 2 rausgekommen, der zweite Teil des Stealth-Ninja-Spiels von Linzworks.
Ja, und wir haben gleich 2 Game-Freunde, die bereits das Spiel gespielt haben. Hallo Moritz und Lorenz, ihr seid jetzt bei uns und könnt uns eure Meinung zu dem Spiel jetzt mal so ein bisschen geben.
Aber wie ist es denn jetzt? Also Aragami 2, offensichtlich eine Fortsetzung, habt ihr denn den ersten Teil auch gespielt?
Ich habe ihn schon ausprobiert, du nicht, Lorenz, oder?
Nee, ich nicht. Ich habe mir einfach nur das zweite geholt, weil es interesting aussieht. Aber Moritz ja.
Das erste ist ja auch schon ein bisschen älter und war aber schon ein ziemlich neues Konzept damals, als es rausgekommen ist, weil man spielt so ein Stealth Ninja, muss sich so durch Maps durchkämpfen oder halt eher schleichen. Und in dem Spiel gab es so eine coole Mechanik zwischen Licht und Schatten. Also man konnte sich nur im Schatten bewegen, im Licht kriegt man Schaden und musste da ziemlich aufpassen und um dieses Licht-Schatten-Konzept herumspielen. Und das war damals schon ziemlich neu. Dafür gab es halt gar keinen Kampfsystem richtig. Man sollte nur schleichen und kämpfen war ganz raus aus dem Spiel.
Okay, das klingt ja schon mal irgendwie sehr interessant. Und ist das jetzt bei Aragami 2 genauso oder haben die was geändert?
Ja, das ist es jetzt, weil das Aragami 2 heißt Aragami, aber sagen auch viele, ist praktisch ein sehr, sehr anderes Spiel. Dieses Licht-Schatten-Ding gibt es gar nicht mehr. Also, Lorenz, ist dir irgendwas aufgefallen als Nicht-Kenner der Serie, dass da was drin ist?
Naja, also klassisch für Stealth wird man halt im Schatten schlechter gesehen, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was mit dem Licht- und Schattenspiel, wie du es jetzt beschrieben hast, irgendwie
ja, noch zusammenhängt. Ja, das haben die irgendwie komplett rausgenommen. Und dafür gibt es jetzt auch ein krasseres Kampfsystem. Also man hat die Option zu schleichen und auch zu kämpfen mit Katana, typisch halt parieren und Leute hauen. Aber das fand ich persönlich ein bisschen schade, dass dieses unique System, das sie hatten, gar nicht mehr vorkommt. Dafür hat man halt jetzt die Wahl, beides zu machen, Stealth und Kämpfen. Und natürlich gibt es da auch eine Menge extra Skills und Abilities, die man sich erwerben kann, wie Teleport, Unsichtbarkeit und verschiedene Boni für den Nahkampf.
Okay, du redest jetzt gerade von Lichtschatten, Katana, Stealth, aber damit das vielleicht für Menschen wie auch mich, die das Spiel nicht gespielt haben und auch den Vorgänger nicht, sich da irgendwas drunter vorstellen können, wie sieht denn dann so ein Gameplay-Loop üblicherweise aus?
Also es ist in dem Teil jetzt so, man spielt ein Mitglied von einem Ninja-Clan praktisch und hat da auch sein Basisdorf, in dem man sich aufhält, kann man rumlaufen, mit Leuten reden. Und von da aus nimmt man dann so Missionen an, wo der Dorfälteste, sage ich mal, einen auf verschiedene Missionen schickt. Und da teleportiert man sich mehr oder weniger zu einer anderen Karte hin und hat dann ein Ziel, zum Beispiel gewisse Personen ausschalten, also töten und manche Vorräte stehlen oder was in der Art. Und da rennt man halt durch die Map ungesehen. Ist eine Option, oder man rennt einfach Rambo-mäßig durch und haut alle Leute nieder, was halt schwieriger sein kann, weswegen es halt immer noch hauptsächlich, finde ich, auch ein Stealth-Spiel ist. Und man kann eben in diesem Basisdorf dann auch Upgrades kaufen, Ausrüstung kaufen, ein bisschen customizen, wie der Charakter aussieht und eben auch neue Fähigkeiten erwerben.
Das hört sich für mich gerade irgendwie absolut an wie Assassin's Creed Valhalla mit der Basis, mit dem Dorf und so weiter und Stealth yes. Und so.
Aber kein Open World.
Ist, aber nicht vergleichbar, nee, oder? Nee,
kein Open World und vom Scale her auf jeden Fall kleiner.
Auf jeden Fall. Ich vergleiche es auch immer so ein bisschen mit Nioh. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Das ist ja auch so, also da hat man, glaube ich, kein Basisdorf, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ich kann auch lügen. Aber das ist ähnlich so, dass man auf verschiedene Missionen in Gebieten geht, wo man sich hin teleportiert. Also das ist ein ähnliches System wie bei Nioh, finde ich.
Ist es dann auch so actionreich? Also wie ist der Combat so? Ist der auch so ausgedacht?
Also ich hatte immer so das Gefühl, dass es auf, also dass Combat schon irgendwie eine Rolle spielen soll, aber doch noch viel einfach auf Stealth gelegt ist, weil also für mich persönlich ist der Open Combat, also wenn man halt so durch die Welt rennt und entdeckt wird und mit und die alle niederschnetzeln möchte, ist für mich irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach nicht gut genug, aber ich hatte schon das Gefühl, dass hauptsächlich eben Stealth
ja, stimmt schon.
Im Vordergrund stehen soll. Ist ja auch ein
Stealth-Game. Der Comic soll ja auch schwerer sein, glaube ich.
Genau. Und man soll ja eben nicht entdeckt werden.
Wenn du jetzt gerade von der Welt gesprochen hast, wie können wir uns denn die vorstellen, so auf der grafischen Seite?
Ja, also die Grafik ist sehr hübsch, würde ich sagen. Sie ist so ein bisschen stilisiert und so cartoon-mäßig, cartoon-artig. Ich finde, man kann sich aber auch irgendwie ein bisschen satt sehen, weil ich weiß nicht, wir haben schon von den Missionen und Orten, Karten gehört, die sich wiederholen. Also das ist alles schon so ein bisschen monoton und ich glaube, wenn man da mehrere Stunden reinsteckt, dann kennt man die Karten auch irgendwann auswendig so und es ist einfach, also es sieht ganz nett aus, aber es ist jetzt auch nichts ultra Neues, Innovatives, kein krasser, wunderhübscher Grafikstil. Es ist einfach so Standard, würde ich sagen. Keine Ahnung.
Hält die Story dann wenigstens irgendwie bei der Stange oder gibt es überhaupt eine? Sind es nur so Missionen oder werden die Dinge verbunden durch die Story?
Also es gibt eine Story und ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber die spielt schon eine sehr kleine Rolle im Spiel insgesamt, glaube ich. Die wird auch nur über so Text vermittelt, wenn man halt mit den Charakteren spricht oder so Missionen bekommt. Aber es gibt jetzt nicht groß viele Cinematics oder viele Konversationen, die der Charakter mit vielen Leuten führt. Es ist immer nur so, geh da hin und töte diese Leute, weil der Kernstory ist es, du hast dieses eine Dorf, in dem du halt bist und noch so eine andere Fraktion, die irgendwie verfeindet ist mit dir.
Ja. Und man muss irgendwie dem, aber nicht, dem ja. Valley helfen und den ganzen Peasants, den, wie nennt man das auf Deutsch?
Bauern.
Den Bauern, genau, danke. Den Bauern helfen, irgendwie da über die Runden zu kommen, während diese böse Macht irgendwie die Welt übernehmen will. Also es ist auch so eine sehr Standard-Story, könnte man sagen.
Die, also meiner Meinung nach echt nichts Krasses. Das war sogar im ersten Teil irgendwie interessanter. Also gehe ich jetzt nicht zu sehr auf ein, aber das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, dass die Story hier sehr ja, Run-of-the-Mill klischee-mäßig ist und nicht wirklich interessant. Meiner Meinung nach.
Ein Gedanke, den ich dabei ganz spannend finde, weil ich habe immer so eine, also ich habe so eine kleine Schwäche für so Stealth-Games, was glaube ich daran liegt, dass ich einfach unfassbar schlecht darin bin. Und ich kann mir das sehr lustig vorstellen, wenn man nicht nur selber seine Stealth-Mission so richtig hart verkacken kann, sondern wenn man auch noch darauf angewiesen ist, dass seine Freunde und Freundinnen, die mit einem spielen, sich auch ein bisschen anstrengen müssen und dass man da ein bisschen zusammenarbeiten muss. So würde ich mir so einen Koop-Modus vorstellen. Es gibt ja in dem Spiel einen Koop-Modus und ihr habt das Spiel auch zu zweit gespielt. Wie war das denn so? Wie fandet ihr den Koop-Modus? Oder habe ich da jetzt ein komplett falsches Bild davon gemalt?
Nee, wir haben es ja zusammen gespielt und also ich persönlich fand, dass der Koop-Modus das Spiel eindeutig nochmal besser gemacht hat, weil ich habe es auch alleine gespielt, schon so ein, zwei, drei Stunden oder so. Und da ist man natürlich, also man konzentriert sich dann viel mehr auf jeden Fall, wenn man alleine ist und macht halt so, plant halt so richtig durch. Und ich hatte auch so ein, zwei Mal, als ich da mit dem Moritz gespielt habe, dass der irgendwie so ein bisschen verkackt hat, also nichts gegen Moritz, aber...
Nee, ich weiß noch, du hattest, bevor du mit mir gespielt hast, so jede Mission auf S, also gibt es Rankings und bestes Ranking gekriegt und alles smooth, aber S, dann...
Es
stimmt schon, so wie du gesagt hast.
Nur noch B.
Es wurde besser, ja, es wurde besser.
Das ist dann natürlich schwieriger. Ja. Weil man sich da auch noch abstimmen muss.
Aber dafür kann es umso cooler sein, wenn es halt klappt, sich abzustimmen und dann gemeinsam zwei Leute auszuschalten, dass sie es dann halt nicht merken.
Also das vor allem, macht so ein Stealth-Game aus. Zu zweit oder also man kann es ja theoretisch auch zu dritt spielen. Wir waren jetzt halt nur zu zweit. Aber gerade wenn man dann irgendwie so zwei Wachen vor sich hat und alleine irgendwie keinen Weg hätte, die jetzt quasi aus dem Weg zu räumen, dann kann man sich da sehr schön abstimmen und dann kann man so 3, 2, 1 und dann stürzt man sich drauf und das ist schon sehr satisfying, wenn das dann alles so klappt.
Das
es macht auf jeden Fall Laune, wenn man diese Mission zu zweit spielt, also oder zu dritt halt. Wahrscheinlich macht es auch Spaß zu dritt.
Da macht dann das Kämpfen, das geht dann sogar auch einfacher, weil da haut man einfach zu zweit nonstop auf irgendjemanden ein und dann geht das schon.
Ja, also es gibt am Ende auch immer so Plaketten, könnte man sagen, die man spielen kann. Also es gibt dann halt nicht entdeckt werden, niemanden töten ist auch eine Option oder halt alle töten. Und als wir so unsere dritten und vierten Missionen so zusammen gemacht haben, haben wir immer versucht, einfach alles wegzuhauen, damit wir mal diese Plakette bekommen, dass wir jeden Feind gekillt haben. Und einmal hätten wir es fast geschafft, aber wir haben irgendwo eine kleine Wache.
Einer hat überlebt, dass sich irgendwo versteckt. Ich finde, diese Plaketten oder so, die geben auch nochmal so einen extra Anreiz, mal zu versuchen, entweder gar nicht gesehen zu werden oder alle zu töten oder niemanden. Also das ist auch.
Ich weiß noch, als ich die erste Mission alleine gespielt habe. Da bin ich tatsächlich den Jedi-Path gegangen. Ja, also, ich habe versucht, niemanden zu töten. Und man kann die Leute auch nur ausnocken. Also man muss sie halt nicht killen. Und da in der ersten Mission habe ich mal gehabt, dass ich niemanden getötet habe. Aber es macht schon einfach mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie sadistisch das jetzt klingt, aber es macht schon mehr Spaß, die Leute tatsächlich zu killen, weil die Animationen eigentlich ganz cool sind, die es da so gibt. Also diese Assassinations, also diese Attentate, wenn das jetzt nicht zu sehr nach Assassin's Creed klingt.
Aber es ist nicht Assassin's Creed, das haben wir jetzt auch schon geschrieben.
Das ganze Plakettensystem klingt für mich aber auch so, als würde es den Wiederspielwert so ein bisschen nochmal steigern, oder? Also würdet ihr sagen, dass es die 35 Euro wert ist, die es kostet?
Also wie gesagt, es ist schon ein cooles Spiel. Also cool wird es halt vor allem erst, wenn man es zusammenspielt. Ich muss sagen, 35 Euro ist schon happig dafür. Also auch, dass es so
etwas repetitiv ist. Ich meine, die Karten wiederholen sich.
Genau.
Ja.
Und auch diese Plaketten, die man bekommen kann, das ist jetzt auch keine krassen Sachen, die man unbedingt versuchen muss. Es ist halt irgendwie lustig, es zu machen.
Es ist nicht so wie in Dishonored, dass dann irgendwie sich die Story ändert, wenn du verschieden spielst oder dass das irgendwie einen Einfluss auf das Game hätte oder dass du halt irgendwas kriegst dafür. Es ist auch nur so Fun nebenbei. 35 also, Euro finde ich da auch schon happig.
Ja, also man könnte auf jeden Fall auf den Sale warten und wenn man das mal irgendwie für 15 Euro oder sowas bekommt und gerade mit seinen Freunden oder whatever halt nach einem Spiel sucht, dass man mal wieder zusammen zocken kann, was jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, Call of Duty oder Counter-Strike oder sowas ist, dann kann man sich das schon mal gönnen, würde ich sagen.
Gerade weil Stealth-Koop ist ja relativ selten, da findet man nicht viele und da, wenn man Aragami mitnehmen will, dann ist das auch ein gutes Spiel dafür.
Ja, nice, das klingt doch mal lustig.
Alles klar, dann danke euch und viel Spaß beim Weiterspielen.
Ja, gerne. Ich werde Lorenz nicht mehr so sehr enttäuschen, hoffe ich.
Ja, danke schön. Vielleicht schaffen wir das mal.
Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Früher konnte ich einfach noch mit 20 Euro, also mit einem 20-Euro-Schein in ein Geschäft gehen und mir ein ganzes neues Spiel davon kaufen.
Also du meinst schon so richtig große neue Releases, so.
Ja, genau. Also damals waren es bei mir vor allem Sims-Erweiterungen und die haben da maximal 30 Euro gekostet. Das ist heute eigentlich unvorstellbar, wo man bei mindestens 39,99 ist. Aber weißt du, was da noch viel, viel besser war?
Dass du dir von dem ganzen Restgeld noch viel mehr Games kaufen konntest?
Das auch. Nee, vor allem aber, dass die Spiele damals einfach fertig waren, als sie rausgekommen sind und nicht so halb fertig und mit 1000 Patches rausgehauen worden sind, wie es jetzt zurzeit eigentlich bei sehr vielen großen Releases der Fall ist.
Ja, also Games as a Service kann schon echt manchmal nerven. Da fallen mir so viele neuere MMOs irgendwie ein, wo das ganz schlimm ist und man erst irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren vielleicht so ein fertiges Game hat, was dann seinen Preis überhaupt wert ist und vielleicht schon wieder 20, 30 Euro hinblechen musste für irgendwelche DLCs.
Das nervt auf jeden Fall. Wer sich da aber noch viel mehr drüber aufregen kann als wir zwei hier, das ist Gamefront Bennett Neumann und den hören wir jetzt.
Was erlauben?
Der Aufreger auf M94.5.
Die Aufreger!
Ach, ich freue mich ja immer wieder, wenn neue Spiele angekündigt werden. Aber wisst ihr, was echt mal wieder geil wäre? Wenn ein verdammtes Spiel auch mal fertig wäre. Vielleicht mal eine neue IP, die für sich allein funktioniert. Zahle ich 60 Euro, ist fertig. Stattdessen immer derselbe Quatsch. Das Spiel kommt quasi unfertig raus. Das kann ja noch on the fly nachgepatcht werden. Weapon Balancing ändert sich eh von Tag zu Tag. Und der eigentliche Spielinhalt, der kommt auch erst nachträglich. Egal ob Free-to-Play oder Vollpreisspiel, egal ob Shooter oder Sportspiel, jedes Game funktioniert jetzt nur noch in Seasons. Was ja voll okay wäre, wenn die nicht noch lamer wären als die 8. Staffel Game of Thrones. Ich meine, da ist wenigstens irgendwas passiert. Aber jede neue Season von Online-Spielen gibt es dann minimalste Änderungen in der Map, ein, zwei neue Items und wenn es mal richtig, richtig gut läuft, auch mal einen neuen Charakter oder eine neue Waffe oder so. Dafür dann jedes Mal einen neuen Battle Pass für 10 Euro, überteuerte Lootboxen oder Kartenpacks oder wie immer das je nach Spiel dann auch heißt. Und da darf ich mich dann freuen, dass es ein paar Gesten oder Sticker gibt, die ich eh nie benutze. In den Worten von Lance Butters. Und das Schlimmste daran ist, dass es dann auch immer funktioniert. Games as a Service sind einfach designed, dich süchtig nach dem Zeug zu machen. Dann sind die neuen Waffen ganz zufällig erstmal komplett overpowered, wenn sie rauskommen, damit du sie auf jeden Fall so schnell wie möglich freispielen willst. Und mühsam bis zum nächsten Win immer wieder aufs Maul zu bekommen, macht dann auch noch immer mehr Spaß, wenn dein Charakter mit 20 Euro Kosmetik-Items hübsch aussieht. Und am Ende kostet das Free-to-Play-Spiel dann doch mehr als Vollpreis. Wie schön waren die Zeiten, als ich noch 60 Euro für ein Spiel gezahlt habe, das kam dann fertig und mit allen Features. Und ich konnte meinen Charakter anpassen, wie ich wollte, ohne für Skins draufzuzahlen. Von Mod-Support und eigenerstellbaren Lobbys ganz zu schweigen. Games as a Service sind kein Service wie gute KellnerInnen, sondern der Versuch vom Restaurant, mich für jede fettige, ranzige Pommes einzeln bezahlen zu lassen.
So, nachdem wir jetzt unseren Frust rausgelassen haben, können wir uns jetzt ganz entspannt verabschieden.
An der Folge beteiligt waren Frankie Wallace, Bennett Neumann, Moritz Braun und Loritz Peiter. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an gamefreunde@m945.de, da würden wir uns super drüber freuen.
Mein Name ist Freddy Mial und am anderen Ende der Leitung war Anna Venus. Wir wünschen euch noch einen entspannten Herbstanfang.
Ciao!